Grünzeug gegen die Apokalypse. Der Klimapodcast der Hochschule Zittau-Görlitz. Folge 16. Greenwashing oder echter Wandel? Die Wahrheit hinter der CO2-Kompensation.
Herzlich willkommen zum Klima- und Nachhaltigkeitspodcast Grünzeug gegen die Apokalypse der Hochschule Zittau-Görlitz. Mein Name ist Lukas und neben mir ist wieder mal Sarah. Hallo Sarah.
Hallo Lukas.
Schön, dass du wieder dabei bist.
Schön, dass ich dabei sein darf.
Heute haben wir eine ganz spannende Folge vorbereitet mit unserem Professor Dr. Jakob Hildebrandt. Er ist Professor an der Hochschule Zittau-Görlitz und unser Experte für die Nachhaltigkeitsbewertung. Hallo Jakob.
Ja, hallo. Grüße euch.
Schön auch, dass du da bist. Wir tauchen heute in ein Thema ein, das in den Medien und in der Werbung immer präsenter wird. Klimaneutrale Produkte und Dienstleistungen, die durch Kompensation von Treibhausgasen erst zu klimaneutralen Produkten werden. Aber was bedeutet Kompensation wirklich? Ist es ein echter Schritt in Richtung Klimaschutz oder nur ein Marketing-Trick, um unser Gewissen zu beruhigen und den Verkauf anzukurbeln? Oder ist es ein effektiver Weg, in eine grüne Zukunft zu kommen oder nur ein weiteres Beispiel für Greenwashing? In der heutigen Folge Grünzeug gegen die Apokalypse werden wir diese Fragen klären und tiefer in das Thema Kompensation eintauchen. Viele Unternehmen und Organisationen, wie zum Beispiel die Hochschule Zittau-Görlitz selbst, stellen sich das Ziel, zukünftig klimaneutral zu werden. Ist das eigentlich möglich, Jakob?
Ja, definitiv. Also wir haben ja sowohl in den Wärme- und Stromerzeugungstechnologien als auch in der Ressourcenbereitstellung schon heute die Möglichkeit, Produkte klimaneutral herzustellen. Ja, wobei, und das muss man einschränkend sagen, wenn man zum Beispiel biogene CO2-Emissionen durch die Verbrennung von Holz oder anderem, das hat man lange angenommen, dass zum Beispiel CO2-Emissionen aus der Verbrennung von nachwachsenden Rohstoffen, von Biomasse, als nicht klimawirksam angesehen werden. In einer Welt, in der wir jetzt sind, wo wir die Kipppunkte des Klimas teilweise erreichen und wo wir halt eben eine Ambitions- und Umsetzungslücke haben und teilweise den Klimaschutz lange vor uns hergeschoben haben, sind eigentlich alle Emissionen zu vermeiden. Das heißt, die Frage ist, was ist dann klimaneutral? Ja, also wenn man zu Hause zum Beispiel mit Holz heizt, ist das klimaneutral? Oder mit Strohballen vielleicht oder mit Pellets oder Ähnlichem? Das ist natürlich eine Definitionsfrage. Und die Frage, was ist klimaneutral? Ne? Ist das THG-neutral? Ist das emissionsfrei? Da gibt es natürlich auch wissenschaftlich immer noch so unterschiedliche Auslegungen. Lange war zum Beispiel Holzenergie zu nutzen eigentlich als nicht klimawirksam angesetzt. Das ist ein klimafreundlicher Ansatz. Heute würde man sagen, alles, was wir als Emissionen emittieren, sollten wir eigentlich unterbleiben lassen. Das ist halt so ein bisschen die Frage. Aber um die Frage zu beantworten, ja, wir können das schon heute, definitiv.
Okay, das bedeutet, die Hafermilchpackung, die ich heute früh in mein Müsli geschüttet habe, wo drauf steht, die ist klimaneutral, ist die tatsächlich klimaneutral?
Da werden sicherlich in der Produktion Emissionen, Treibhausgasemissionen entstanden sein. In dem Fall werden sie irgendwo kompensiert worden sein, entweder innerhalb der Kette oder durch den Zukauf vielleicht von Zertifikaten. Also das ist im meisten, und das ist ja auch mit der Infrastruktur, also auch in der Vergangenheit für alle Infrastrukturen, die wir heute nutzen, sind teilweise natürlich Emissionen entstanden, die man auch nicht dem Produkt zurechnet. Wenn wir über eine Autobahn fahren, für die ein Moor entwässert wurde, mal als Beispiel, sind damals sehr große CO2-Mengen frei geworden. Wenn da heute Produkte drüber gefahren werden, werden natürlich den Produkten nicht über den Transport vielleicht diese Emissionen zugeschrieben. Also die Frage ist natürlich, dass wir im Landnutzungswandel, in dem Infrastruktur immer Emissionen auch haben, die da eingeschlossen sind und die aber auch nicht immer umgelegt werden auf alle Produkte.
Du hattest jetzt schon angesprochen, da wird ein Teil der Treibhausgasemissionen kompensiert worden sein. Was heißt denn das überhaupt, kompensiert, Treibhausgasemissionen kompensieren?
Auch da kann man vielleicht ein bisschen die Kyoto-Mechanismen bemühen. Viele von den Methoden, die auch von den voluntary, von den freiwilligen Emissionsreduktionszertifikaten oder von den Kompensationsprodukten genutzt werden, stammen vielfach aus dem Kyoto-Protokoll und aus den Mechanismen, die da entwickelt wurden. Das können Emissionsreduktionsprojekte sein, das können Methanreduktion oder CO2-Reduktion sein. Man hat dann solche wie so Solarkocherprojekte oder dass man Kerosinlampen ersetzt oder dass man bestimmte Brennstoffträger ersetzt. Da spricht man dann von Brennstoffersatzprojekten oder Fuel-Switch-Projekten. Also Brennstoffträger können ersetzt werden oder es können halt Aufforstungsprojekte zum Beispiel sein oder auch Projekte in der Abfallwirtschaft. Themen, die man da früher hatte, war, dass man Deponiegas zum Beispiel, was ja auch Methan, was ein Methanreduktionsprojekt ist, dass man Deponiegas entweder abfackelt oder sammelt und auch verstromt oder zu Wärme umwandelt. Also es sind meistens Projekte, wo man entweder Emissionen reduziert oder wo man natürliche Senken stärkt. Also im Rahmen der Emissionen von Treibhausgasemissionen spricht man ja immer von Quellen und Senken. Quellen von Emissionen, das können natürlich industrielle Punktquellen aus Verbrennungsprozessen zum Beispiel sein. Es können aber auch Flächenquellen sein, wie der Eintrag von Lachgas aus der Landwirtschaft. Bei Senken sprechen wir von Senkensystemen, wenn wir zum Beispiel über die Photosynthese, über die Biomasse, Produktivität entsprechend Kohlenstoff zum Beispiel in Biomasse aufnehmen. Das kann in Moorböden, in Bodenkohlenstoff gebunden, im Humus oder entsprechend in Wurzel oder Blatt und Baumbiomasse der Fall sein. Das sind im Üblichen dann eigentlich als natürliche Senken bezeichnet.
Hinsichtlich der Kompensationsmaßnahmen, die man betreibt, um sein Ziel zu erreichen, also quasi nicht vom Emissionshandel abhängige, sondern freiwillige Kompensationsmaßnahmen, da hast du gerade beschrieben, es gibt zwei verschiedene Maßnahmenarten. Zwar einmal die Reduktion von Emissionen durch andere Technologien, die dann aber meines Verständnisses nach, wie du das beschrieben hast, trotzdem noch Emissionen ausstoßen können. Und die andere Möglichkeit, die Senken, dass man quasi CO2 aus der Atmosphäre abscheidet, indem man es zum Beispiel in Biomasse speichert, also in Wäldern speichert. Würdest du sagen, es gibt eine präferierte Methode, welche man benutzen sollte oder welche ist zielführender?
Die, wie ich eben am Anfang schon sagte, stammen viele von den Mechanismen auch zum Beispiel aus dem Bereich der Clean Development Mechanisms, die CDM-Projekte, die ein Teil der Kyoto-Mechanismen waren. Und man kann das natürlich so ein bisschen sagen, wenn man Naturraum in Ländern des globalen Südens zum Beispiel aus der Nutzung nimmt oder aufforstet oder bestimmte Restriktionen auferlegt, kann man sich natürlich immer wieder darum fragen, warum jetzt Unternehmen diese Senkenkapazitäten, die in anderen Ländern sind, für sich in Anspruch nehmen können und dürfen. Das ist natürlich die Frage, erhöht das die Wertschöpfung vor Ort auch? Also was sind die sozialen und was sind die ökologischen Folgen dessen? Natürlich ist es positiv. Häufig, wenn man aufforstet, wenn man degradierte Wälder aufforstet, kann das natürlich ökologisch positiv sein. Die Frage ist aber, was sind soziale und was sind ökologische und ökonomische Kriterien? Der Bereich der Brennstoffersatzprojekte oder von sauberen Technologien, die in Entwicklungs- und Schwellenländern implementiert werden, kann durchaus sozial und ökonomisch vorteilhafter sein, weil er Teilhabechancen, weil er vielleicht auch Abhängigkeiten in Ländern minimiert. Er kann aber genauso gut auch das Gegenteilige haben, dass Abhängigkeiten verstärkt werden. Ein Beispiel, was ich vielleicht dabei bringen kann, wenn Schulkinder Kerosinlampen zum Lernen nutzen, um nachts noch lernen zu können, gibt es ja auch die Möglichkeit, dass man eine PV-Anlage, Solarzellen installiert und Batteriespeicher hat. Da gibt es aber auch die Möglichkeit, so eine Gravity Lamp heißt das Ganze, dass man nur mit der Gravitation zum Beispiel Strom erzeugt, also dass man so eine Art Sandsack nach oben hängt oder so ganz langsam runterläuft und dann mit der Gravitation einfach Strom generiert wird. Da ist natürlich die Frage, wenn man jetzt eine Bleibatterie und eine PV-Anlage hat, hat man natürlich doch auch wieder einen ganz schönen technologischen Aufwand dafür, dass man nur ein bisschen Licht in der Nacht haben will. Umgekehrt kann natürlich so eine PV-Anlage auch sehr viele andere positive Punkte mitbewirken, dass man vielleicht einen Kühlschrank betreiben kann und seine Nahrungsmittel konservieren kann, besser und ähnliches. Das ist so ein Beispiel, wo man sagen muss, es gibt immer soziale und ökologische und ökonomische Kriterien dabei zu berücksichtigen. Ich selbst war auch mal Teil von einem Kompensationsteam bei einem vorherigen Arbeitgeber von mir. Und da haben wir da auch, wenn wir solche Kompensationen eingekauft haben, in gewissem Sinne, die genau nicht nur nach einem Preiskriterium bewertet, sondern die halt auch nach sozialen, ökonomischen und ökologischen Kriterien, die man dann durchaus aufstellen kann, wo man sagen kann, was das für Co-Benefits, für zusätzliche Vorteile generieren soll, neben dem, dass es halt dazu beiträgt, den globalen Klimawandel zu begrenzen oder einzuschränken.
Gibt es denn irgendwelche Standards, die diese Kriterien quasi im Vornherein schon festgelegt haben, dass man auch als Autonomalverbraucher jetzt quasi weiß, okay, auf die und die Kriterien kann ich mich stützen und weiß, mein Kompensationsprojekt, keine Ahnung, ich fliege in den Urlaub und möchte die Emissionen kompensieren, das ist wirklich zielführend oder muss man da auf sein Bauchgefühl achten?
Für diese freiwilligen Zertifikatssysteme gibt es auch Standards, die auch definiert und festgeschrieben sind. Tatsächlich ist natürlich die Übererfüllung oder manche zusätzliche Vorteile sind dann teilweise selbst bei dem höchsten Standard nicht festgeschrieben. Da muss man dann auch nochmal selber genau drauf schauen. Aber es gibt Standards, wo man da drauf schauen kann. Insbesondere auch wichtig, man spricht dann von Monitoring, Reporting und Verification. Also ganz wichtig, wie auch dauerhaft langfristig solche Emissionsreduktionen überwacht werden und geschaut wird, wie die Berichte darüber verfasst und wie darüber Bericht erstattet wird, dass das Ganze auch erfolgreich und valide abläuft. Projektlaufzeiten können dann ja auch sehr unterschiedlich sein, aber dann im Üblichen sind das irgendwo 20 Jahre oder Ähnliches, wo diese Reduktionen erreicht werden. Das ist eben halt auch ein Punkt, dass das natürlich teilweise auch sehr lange Zeiträume sein können. Also man muss sehr genau drauf schauen trotzdem, weil das ist natürlich irgendwo an einem anderen Ort global, ja, wo man vielleicht nicht immer sich diese Projekte direkt anschauen kann. Und das sind auch teilweise sehr lange Zeiträume, die dann für ein Jahr heute quasi kompensieren, aber die natürlich die Einhaltung von Standards über sehr lange Bilanzzeiträume dann trotzdem gewährleisten müssen. Und das ist dann durchaus auch doch sehr komplex, dass über diese langen Zeiträume diese Standards eingehalten werden.
Jakob, du hast ja schon eine Menge an Kompensationsmaßnahmen und Projekten jetzt beispielhaft benannt. Kann sich ein Unternehmen grundsätzlich jedes Kompensationsprojekt aussuchen und das nutzen, um Treibhausgasemissionen auszugleichen? Oder gibt es da wieder zusätzlich zu diesen Standards gewisse Kriterien, auf die geachtet werden sollte?
Nach oben, sage ich mal, ist immer sehr viel Luft an der Stelle. Natürlich an der Frage, wie viel man für eine Tonne CO2 entsprechend bereit ist zu zahlen. Das ist sicherlich auch ein Punkt, den man direkt kritisch dabei betrachten kann und sollte, dass natürlich häufig im Ausland, im globalen Süden, die Minderungen halt wesentlich kostengünstiger zu realisieren sind bei uns, was dann vielleicht aber Investitionen auch in den Aufbau von natürlichen Senken, auch von natürlichem Klimaschutz, zum Beispiel in Deutschland, weiter hinaus zögert, wenn man die anderswo tätigt. Die Frage ist also, man kann ein Preiskriterium heranziehen und da reicht es wirklich von 1,50 Euro die Tonne CO2 bis 1.000 oder 1.500 Euro. Also da ist ein Faktor 1.000 drin, locker in diesen Projekten. Und das zeigt natürlich schon, dass die Unternehmen da einerseits für sich die Möglichkeit haben, natürlich unterschiedlich zu wählen. Aber das wird natürlich auch von außen, und da muss man dann auch wirklich eindeutig kritisch drauf schauen, das wird natürlich von außen auch betrachtet, beobachtet und irgendwo eingeordnet, ob das wirklich möglich ist, ja, für 1,50 Euro oder für 7,50 Euro die Tonne CO2 wirklich verlässlich, dauerhaft dann diese Standards zu gewährleisten, da auch positiv sozial und ökonomisch vor Ort wirksam zu sein. Da kann man dann auch teilweise ein Fragezeichen dann wieder hinterstellen. Umgekehrt kann man aber natürlich auch Unternehmen verstehen, die jetzt nicht nur nur bei Pionieraktivitäten dabei sein wollen, die im Bereich von irgendwo 750 oder 1.000 Euro die Tonne liegen. Große globale Player haben dann Portfolio-Mix, die wählen tatsächlich offen, offensiv einem Portfolio-Mix, dass sie sagen, 40-60% der Projekte liegen irgendwas zwischen 7 Euro und 70 Euro und so viel liegen dann zwischen 70 Euro und 150 und 5% oder so liegen zwischen 800 und 1.500, weil sie sagen, okay, auch dadurch, dass wir auch diesen sehr teuren Emissionsreduktions- oder Senkenprojekten eine Chance geben, dadurch können wir dann auch da Skalierung voranbringen, Technologieentwicklung, technologisches Lernen voranbringen. Und wir sind große Unternehmen und wir haben da eine Verantwortung. Also die Frage ist natürlich auch, und das auch nochmal zu Kyoto zurück, also einer der wichtigsten Sätze im Kyoto-Protokoll war ja die Common but Differentiated Responsibility, also zu sagen, alle Nationen weltweit haben eine gemeinsame, aber eine differenziert auszulegende Verantwortung, wie dem Klimawandel zu begegnen ist und welche Beiträge auch aus den Ländern geliefert werden müssen. Auch vor dem Hintergrund kann man natürlich sagen, dass Hochtechnologieunternehmen, die sehr stark von der Globalisierung profitiert haben, natürlich auch eine hohe Verantwortung haben, neue Technologien voranzubringen. Aber auch da kann man sich natürlich wieder drüber streiten, wenn die sie sich aneignen, ob das dann wieder auch eine gerechte Technologieentwicklung und gerechte Innovationsverteilung dann wieder weltweit ermöglicht. Das heißt, ja, es ist, wir haben alle gemeinsam die Verantwortung und natürlich gibt es auch so einen Wirtschaftstransfer, der dadurch teilweise angeregt wird. Aber es gibt auch die Frage, ob da nicht dann doch neue zukünftige Ungerechtigkeiten weltweit dann doch auch wieder zementiert werden könnten, wenn nur die einen Player da das Handeln diktieren und bestimmen an der Stelle.
Wenn man jetzt sich dafür entschieden hat, ein gewisses Kompensationsprojekt einzuleiten, man möchte Treibhausgase kompensieren und entscheidet sich zum Beispiel jetzt für ein Projekt, ein Aufforstungsprojekt von einem Wald, dann stelle ich mir jetzt ganz schwierig vor, wirklich nachweisen zu können, wie viel Treibhausgase im Endeffekt da eingespart wurden beziehungsweise da in diese Senke gekommen sind. Ist es überhaupt möglich, konkret zu sagen, wie viel CO2 in einem Baum gebunden werden konnte oder in einem ganzen Wald gebunden werden konnte?
Wir haben natürlich über satellitengestützte Monitoring-Systeme, die heute schon sehr weit entwickelt sind und auch jetzt über die Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz und der Auswertung auch von Waldbrandentwicklung, Waldbrandpattern, ob man schaut, ob das natürliche Ursachen für Waldbrände oder ob die anthropogen getrieben sind. Auch die Frage, wie die Biomasseproduktivität vor einer Aufforstungsmaßnahme war, wie sie danach ist, wie die Waldbrandhäufigkeit ist, wie die Chlorophyllentwicklung über den Jahresgang und ähnliche Themen. Also wir haben schon sehr, sehr viele Möglichkeiten, satellitengestützt im Monitoring das Waldwachstum zu beobachten und sehr genau einzuordnen, wie die Biomasseproduktivität in Ökosystemen ist. Schwieriger wird das tatsächlich, wenn man in den Bereich von Mooren, von Senkensystemen oder wenn man in ozeanische Systeme geht. Die sind dann doch schwieriger, gerade in der Tiefsee zu monitoren. Also wenn man blauen Kohlenstoff in Küsten oder im Bereich von vielleicht der Aufforstung von Mangrovenwäldern oder Ähnliches reinschaut, was aber auch sehr mit die wertvollsten Projekte sind, sicherlich die Aufforstung von Mangrovenwäldern, die auch einen mehrfachen Schutz zum Beispiel dann auch von Küsten, Ökosystemen, von Landwirtschaft, von städtischen Räumen und dabei eine sehr hohe Kohlenstoffspeicherung schon nachgewiesenermaßen haben und auch vor Tsunamis oder weiterem schützen können. Also ein Punkt ist die Kohlenstoffspeicherung. Also Aufforstung ist auch nicht, auch definitiv nicht per se ein Garant dafür, dass man hohe Kohlenstoffmengen wieder der Atmosphäre entzieht. Das kann sehr stark reversibel sein. Das kann hohe Ausfallraten geben. Es kann durch Trockenheit, durch Dürre können viele, kann das Pflanzgut am Ende eingehen. Es kann aber auch sein, dass durch Konkurrenz, durch Überwachsen, durch Verbuschung, Verkrautung solche Flächen sich gar nicht etablieren können oder dass man durch eine schlechte Pflege dann auch eine hohe Waldbrandgefahr hat, sodass die jungen Bäume dann einfach dem Waldbrand irgendwo anheimfallen. Also das eine ist, es muss wirklich definitiv nicht, also es ist nicht per se gesichert, dass man damit einen hohen Entzug von CO2 aus der Atmosphäre gewährleistet. Umgekehrt gibt es auch dann natürlich so eine Differenzierung, dass es Projekte gibt, wo es durchaus stabil auch man CO2 entziehen kann und welche, wo man auch noch deutlich mehr entziehen kann eventuell, weil man Moore gleichzeitig wieder vernässt, indem man aufforstet oder wie im Bereich von Mangrovenwäldern auch so ein bisschen den blauen Kohlenstoff in den Küstenökosystemen zum Beispiel stärkt.
Du hattest gerade den blauen Kohlenstoff erwähnt. Kannst du noch mal kurz erläutern, was das bedeutet?
Ich würde da sagen, dass die Küstenökosysteme oder die marinen Ökosysteme natürlich häufig eine Verkopplung einerseits davon haben, dass man zum Beispiel Mündungsbereiche von Flüssen hat, dass man Sedimentationszonen hat, dass man Ästuarien hat, wo Brackwasser sich bildet und wo Süß- und Salzwasser sich vermischt. Und man dadurch natürlich die Möglichkeit hat, sowohl im Boden als auch in der oberirdischen Biomasse oder in Fischpopulationen einen ganz anderen Aufbau entsprechend von Biomasseproduktivität zu haben. Und die Frage ist, ob man es eher auf terrestrischen Ökosystemen oder entsprechend in marinen Ökosystemen Kohlenstoff aufbaut, speichert, stärkt, der dann natürlich in den Ökosystemen sich irgendwie bewegt. Stelle. Und als blau würde ich an der Stelle bezeichnen, dass man Kohlenstoff hat, der in marinen Ökosystemen eingetragen wird, aber vielleicht auch an der Schnittstelle entsprechend von terrestrischen und marinen, also vor allen Dingen im Bereich von Küstenökosystemen, hat man häufig die Möglichkeit, besonders hohe Beiträge dazu zu leisten, Kohlenstoff aus der Atmosphäre zu nehmen, weil man vielleicht Moorgebiete plus oberirdische Biomasse plus Einlagerung von Kohlenstoff in Sedimenten und die Stärkung von Fischpopulationen und Ähnlichem dann bewirken kann.
Wir hatten jetzt ja schon ganz viel über Klimaschutzmaßnahmen gesprochen und du hattest ja auch erwähnt, dass das eigentlich ein sehr positiver Aspekt ist, diese auf jeden Fall durchzuführen. Jetzt sind aber viele von den Kompensationsmaßnahmen in den Medien auch ganz schön in Kritik geraten. Also hier wird viel von Greenwashing-Taktiken gesprochen. Meinst du, das gibt auch schwarze Schafe und wieso ist die Kompensation denn eigentlich so im Verruf?
Ein Punkt ist, glaube ich, dass natürlich die Unternehmen, die sich das irgendwie aufs Revers schreiben oder die das sehr prominent für die Vermarktung nutzen, teilweise gar nicht so relevant sind im Bereich dessen, dass wir natürlich in der Energiewirtschaft und in der Industrie deutlich größere Emittenten haben, die auch teilweise Bestandteil schon der gesetzlichen Systeme sind und dass das Ganze natürlich schon stark werbewirksam platziert wird. Und dass es wahrscheinlich auch Unternehmen sind, die jetzt nicht die Frontrunner oder die Pioniere unbedingt sind, die sich vorher schon dafür ausgezeichnet haben. Also ich glaube, dass man das rein werbewirksam, plakativ einsetzt, dieses Instrument. Und Klimaneutralität per se ist ja auch noch nichts wirklich Positives an der Stelle. Es ist für uns ja auch nur ein Zwischenschritt. Die Frage ist natürlich, wie entkoppeln wir uns unsere Wirtschaft wirklich von Umweltauswirkungen und was kommt danach? Und die Unternehmen, die sich das jetzt sehr schnell sozusagen auf dem einfachen Wege in ihre Werbebotschaft platzieren, sind sicherlich teilweise nicht dafür bekannt gewesen, dass sie jetzt besonders ökologisch freundlich wirtschaften oder dass sie vielleicht andere Themen, also die Frage ist, müssen sie das tun in der Form oder können sie erstmal etwas anderes demonstrieren, dass sie vielleicht ökologische Verträglichkeit auch vorher schon stärker verankern? Umgekehrt bei Unternehmen, wo ökologisches Wirtschaften schon lange verankert ist, vielleicht im Geschäftsmodell, hat man das auch teilweise gar nicht so. Die haben natürlich auch sehr, sehr viele Zertifikate und haben natürlich auch Treibhausgasreduktionen schon länger verankert. Das ist das eine. Das andere ist sicherlich, was ich eben sagte, dass wir natürlich jetzt Ziele bekommen haben, neue ambitionierte Ziele, wo viele miteinander reden und viele miteinander interagieren und wo dieser freiwillige Zertifikatemarkt auch so ein bisschen diesen Verruf des Ablasshandels bekommen hat, wo man eher gesagt hat, lass uns doch was in unserer eigenen Wertschöpfungskette tun, lass uns was in der eigenen Region tun, lass uns was in dem eigenen Nationalstaat tun, anstatt dass wir das jetzt auslagern, also dass wir uns dieses Handeln einkaufen. Das ist natürlich ein Verruf ist dessen auch, dass man sagt, wir wollen uns das Handeln nicht einkaufen, sondern wir wollen die Climate Action, wir wollen das Handeln direkt bei uns in der Kette mit unseren Akteuren in unserer Einflusssphäre angehen. Und da ist natürlich die Kompensation eher ein Auslagern und sozusagen negative Effekte, die man auslagert, werden genauso ausgelagert, wie dann die positiven Effekte ausgelagert werden. Und beides versucht man dann nur bilanziell auszugleichen. Das ist dann bei welchen, die sagen, nee, wir wollen aber das Handeln wirklich konkret auf allen Ebenen voranbringen, vielleicht negativ konnotiert.
Okay, das heißt, es gibt schon Projekte, die auch ein bisschen negativ in Verruf geraten sind. Es gibt aber durchaus Projekte, die sehr positiv sind. Wenn man jetzt aber als Endkonsument, also als Verbraucher, ein Produkt sieht mit Label, kann man dann überhaupt abschätzen, ob das jetzt wahrer Umweltschutz ist, also echter Umweltschutz oder schlicht rein Greenwashing?
Negative Wahrnehmung und negative Projekte hängen ein bisschen mit dem zusammen, was ich eben schon mal so ein bisschen angesprochen habe, dass zum Beispiel, wenn man jetzt Aufforstungsprojekte hat, vielleicht das Monitoring nicht akkurat durchgeführt wurde oder dass sich über die Zeit zeigt, dass Baumbestände ausfallen, nicht anwachsen, nicht die Biomasse-Produktivitätszuwächse erzielt werden, die man sich vielleicht erhofft hat. Es ist definitiv so, dass im Label-Dschungel oder bei den Zertifikaten und im Label-Dschungel Verbraucherinnen und Verbraucher überfordert sein können. Ja, einerseits, aber andererseits haben wir im Bereich zum Beispiel der satellitengestützten Systeme, über Internet, über Aufklärung heute so viele Möglichkeiten, dass man sich über Projektflächen, die genannt werden, auch informieren kann, also dass man informierte Entscheidungen treffen kann, auch durchaus natürlich über QR-Codes, über die Darstellung von solchen Projekten doch auch ausreichend Informationen auf manchen Produkten, dass man schauen kann, wo liegt das jetzt, was wird da behauptet. Also das ist so oder so zu sehen. Also ja, es wird natürlich teilweise auch, also manche Absichten oder manche Akteure haben definitiv auch in betrügerischer Absicht gehandelt, muss man sagen. Umgekehrt ist es aber auch so, dass viele Verbraucher sich das teilweise zu leicht machen, dann zu sagen, ich bin mit dem Label-Dschungel überfordert, weil wir heute natürlich über satellitengestützte Systeme, über das Internet, über Informationszugänge, die wir haben, eigentlich die besten Voraussetzungen haben, die wir jemals hatten, um da informierte Entscheidungen zu treffen.
Ich würde tatsächlich jetzt nochmal wirklich von dir interessieren, wie du zu dem Punkt stehst, wenn auf einem Produkt ein Label steht, klimaneutral. Ist das wirklich sinnvolle Angelegenheit oder ist das einfach nur ein Versuch, die Käufer davon zu überzeugen, dass es ein tolles Produkt ist? Weil faktisch ist es ja so, dass fast jedes Label, was wir momentan haben, was klimaneutral ist, über Kompensation läuft und deswegen ja faktisch nicht klimaneutral ist.
Ich würde auf jeden Fall bei den Produkten empfehlen, noch stärker in die Nachhaltigkeitsstrategie zu schauen. Also für mich überzeugt das Argument klimaneutral alleine so oder so noch nicht, weil wir natürlich noch viele weitere Probleme haben außer dem Klimawandel. Wir haben den Eintrag von Kunststoffen in die Weltmeere. Wir haben die Überdüngung. Wir haben Kreislaufwirtschaftsthemen, wie gesagt, also Verschmutzungsthemen, Kreislaufwirtschaftsthemen. Wir haben Themen des Artensterbens und der Nachhaltigkeit auch in der Bereitstellung von Agrarrohstoffen und Ähnlichem. Und wenn ich das so in Summe schaue, ist das für mich eigentlich ein zu reduktionistisch, ein zu eindimensionales Kriterium, die Klima- oder Treibhausgasneutralität. Es ist natürlich per se erstmal schon so positiv, dass Unternehmen sich damit auseinandersetzen. Das sehe ich schon so, aber es ist für mich auch kein Alleinstellungsmerkmal mehr. Also es hat seinen den Wert als Alleinstellungsmerkmal hat es eigentlich verloren oder besitzt es nicht. Es schaut auch nicht darüber hinaus. Also es weist nicht auf ein Pioniertum des Unternehmens hin und es ist auch reduktionistisch gesehen eigentlich im Nachhaltigkeitskontext nur ein Bereich von vielen. Von daher würde ich davon abraten, das jetzt als besonders positive Markenauszeichnung sozusagen zu sehen. Trotzdem ist es natürlich ein Hinweis, dass das Unternehmen sich damit auseinandersetzt und es hilft einem dann ja vielleicht auch nochmal da genauer drauf zu schauen. Aber man sollte schauen, genau, was sind das für Projekte vor Ort und sind die auf mehreren Ebenen positiv jetzt auch.
Wir hatten in einer Folge unseres Podcasts schon über die SDGs geredet. Und mich würde jetzt mal hier in dem Zusammenhang interessieren, kann Kompensations positive Synergieeffekte zu den Nachhaltigkeitsentwicklungszielen bringen, sowohl gesellschaftlich als auch ökonomisch?
Das würde ich sagen, ja. Aber auch da ist die Frage wieder, wie die Standards und wie das Monitoring standardisiert ist und wie aussagekräftig entsprechend das dann entsprechend auch nachgehalten wird, dass sie das tun. Also ich denke, die Standards sind da teilweise schwammig oder qualitativ oder nicht quantitativ, teilweise auch nicht harmonisiert oder einheitlich. Das heißt, es fehlt da der Vergleich zwischen den Projekten und auch eine gewisse Kalibrierung, wie stark der Beitrag wirklich ist. Also ja, in einer gewissen qualitativen Form wird das möglich sein, wird das auch nachgehalten, wird das auch gefordert. Aber das Ganze kann durchaus dann doch sehr schwammig sein, in dem Sinne, dass es dann halt nur qualitativ bleibt, dass es uneinheitlich nicht ganz vergleichbar ist. Manchmal auch dann zu global die Perspektive und nicht kontextspezifisch genug oder manchmal zu kontextspezifisch und damit dann global nicht vergleichbar.
Gut, ich würde nochmal den Bogen hin zur Wirtschaft schwingen, beziehungsweise nicht nur unbedingt auf die Wirtschaft, sondern auch mal den Blick auf unsere Hochschule richten. Es ist egal, ob Unternehmen oder Hochschule, man setzt die Prioritäten natürlich immer erstmal Vermeidung von Emissionen und dann die Verringerung von Emissionen. Jetzt wird es aber am Ende vielleicht ja trotzdem noch Restemissionen geben, die überhaupt nicht vermieden werden können. Meinst du, hier sind Kompensationsprojekte der richtige Weg, um anzusetzen?
Gesetzlich, und ich arbeite ja auch in der Forschung im Bereich der Themen zu negativen Emissionstechnologien, sind natürlich negative Emissionen auch schon Teil dessen, was wir in der Klimaschutzgesetzgebung haben. Und es ist, wie in der Frage ja schon klar auch mit angeklungen ist, unvermeidlich, dass es gewisse Treibhausgasemissionen gibt, die wir schwer oder gar nicht vermeiden können. Also vor dem Hintergrund, ja, wir werden den Aufbau von Senkenkapazitäten und von natürlichen Senken insbesondere, aber auch von technologischen Optionen an der Stelle brauchen, weil wir manche Emissionen nicht vermeiden können. In dem Zusammenhang ist natürlich auch die Kompensation selber, wenn wir das eben noch mal ein bisschen einordnen. Also es gibt ja den Begriff der Systemträgheiten oder der Fahrtabhängigkeiten. Natürlich ist es nicht, egal ob das jetzt die Hochschule oder ein Unternehmen ist, es gibt natürlich manche Systeme, die sind Träger, die kann man nicht so schnell umstellen oder man hat halt bestimmte Fahrtabhängigkeiten, dass Anlagen noch nicht abgezahlt sind, dass sehr viel Kapital gebunden ist, dass der richtige Zeitpunkt zur Umstellung noch nicht erreicht ist. Und da ist es natürlich teilweise sehr träge und sehr eine hohe Fahrtabhängigkeit, dass man nicht so schnell dann umstellen kann, vielleicht auf nachhaltige oder auf Treibhausgas geminderte Systeme.
Kompensation kann ja wirklich dafür zu führen, dass die Unternehmen sich als klimaneutral labeln können. Gerade beim Ölkonzern ist das immer dann besonders, ich finde es eher lustig, dass es zum Beispiel klimaneutrales Benzin an der Zapfsäule gekauft werden kann. Ist es wirklich ethisch vertretbar, dass sich Unternehmen von ihren Klimaschäden durch Kompensation abkaufen oder freikaufen können?
Wir haben ja das nationale Emissionshandelssystem. Wir haben natürlich auch nationale Inventare und wir haben ja auch Sektorziele, auch wenn zwischen den Sektorzielen das ein bisschen aufgeweicht wurde, wie strikt jetzt die Minderungspfade sein müssen in der Jahresscheibe. Vor dem Hintergrund glaube ich, dass Unternehmen sich nicht wirklich frei kaufen können, weil wir natürlich entsprechend über die nationalen Ziele entsprechend gewisse Sachzwänge durch den Gesetzgeber gesetzt haben. Also frei kaufen kann man sich, denke ich, nicht. Genau. Die Frage ist aber umgekehrt, wenn man jetzt mal absieht von den freiwilligen Systemen und schaut, was wir gesetzlich festgesetzt haben, ist es eher so, dass die Unternehmen da im Moment noch ein bisschen aus der Pflicht gelassen werden und auch die Verbraucherinnen und Verbraucher dadurch, dass halt der Emissionshandel noch nicht so starke Preise abruft für die Tonne CO2. Also ich würde eher umgekehrt sagen, die Unternehmen sind noch nicht so stark halt natürlich in die Verantwortung gesetzt, wirklich mindern zu müssen. Und die Kompensationen sind nur ein weiterer noch Weg, der aber vom Marktvolumen eigentlich in vielen Fällen gar nicht so relevant ist.
Könntest du in dem Zusammenhang noch vielleicht mal die Abgrenzung machen zwischen Treibhausgashandel und Kompensation, also den gesetzlichen Treibhausgashandel?
Wir haben, wie ich ja eben schon einführte, ein europäisches Emissionshandelssystem, was die Energiewirtschaft und die Industrie, Großemittenten, die emissionshandelspflichtig sind, mit einbezieht. Und wir haben einen nationalen Emissionshandel. In denen sind jetzt die Inverkehrbringer von Brennstoffen, von gasförmigen Brennstoffen, von Benzin, von Diesel, von Heizöl etc. mit eingebunden. Und wir haben auch Pflichten, wir haben auch THG-Quotenregelungen mittlerweile, die auf den Verkehrssektor gelten. Also wir haben schon steigende Anforderungen auch im Bereich der Brennstoff, zum Beispiel in Verkehrbringer jetzt mal als ein Beispiel. Die Kompensation ist da demgegenüber ein Mechanismus, der zusätzlich auferlegt werden kann, der aber auch nicht mal immer davon befreien kann, dass man trotzdem den CO2-Preis zum Beispiel weitergeben muss, der über den Emissionshandel diesen Produkten auferlegt wird. Genau. Es ist eher sozusagen dann, wenn ein Beispiel ist, wenn man jetzt CO2-reduzierten Zement verarbeitet, dann kann es sein, dadurch, dass in der Produktion der CO2 reduziert wurde, man gegebenenfalls für diese Produktion schon weniger Zertifikate zukaufen muss oder weniger seine eigenen Zertifikate belastet, die man für andere Tätigkeiten nutzt. Aber auf dem anderen Punkt ist, wenn man jetzt zum Beispiel eine Moorwiedervernässung zusätzlich noch kauft, dann kann man die sich nicht anrechnen. Also man kann nicht alle Systeme miteinander verrechnen.
Wenn ich mich jetzt als Unternehmen dafür entscheide, Treibhausgase zu kompensieren, macht es da Sinn, sich die eigene Lieferkette anzuschauen und dort erstmal zu kompensieren? Oder zum Beispiel, wenn ein Unternehmen in Deutschland ist, erstmal in Deutschland Sachen zu kompensieren? Oder macht es mehr Sinn, sich global anzuschauen, wo kompensiert werden kann?
Also das in der eigenen Kette zu machen, ist immer sehr stark anzuraten. Wir haben ja auch entsprechende Normen, zum Beispiel für den Corporate Carbon Footprint, also für den betrieblichen Fußabdruck an Treibhausgasemissionen als ein Beispiel. Und bei dem Corporate Carbon Footprint zum Beispiel kann man sich Kompensationen auch nicht auf die betriebliche Treibhausgasbilanz anrechnen. Das ist ein gutes Beispiel dafür. Wenn man aber innerhalb der eigenen Kette und der eigenen Einflusssphäre Minderungen bewirkt, dann ist das zum Beispiel wieder möglich, dass man sich das auch auf seinen Corporate Carbon Footprint anrechnet. Und das ist eine sehr saubere und sehr gute Möglichkeit. Also ich würde da die Norm im Corporate Carbon Footprint als ein wirklich maßgebliches Beispiel dafür sehen, dass man sagt, es ist ausgeschlossen, sich externe Kompensationen an den eigenen Corporate Carbon Footprint anzurechnen. Umgekehrt, wenn man aber in der eigenen Kette, in der eigenen Einflusssphäre entsprechend Minderungen oder vielleicht auch den Aufbau von natürlichen Senken oder technischen Senken mit einbezieht, dann kann man das auch in den Corporate Carbon Footprint in die Bilanz mit einbeziehen. Und das ist für mich ein sauberer Weg. Und das wäre auch wahrscheinlich vielleicht teilweise sogar anrechenbar, dann wieder im Emissionshandel oder anderen, weil das Bilanzen sind, die dann entsprechend auch diese Normkriterien am Ende mit einhalten und erfüllen.
So, wir hatten jetzt schon relativ viel über Unternehmensebenen gesprochen und Emissionshandel gesetzlich, freiwillig. Wie ist denn das jetzt eigentlich, wenn ich als Privatperson kompensieren möchte? Zum Beispiel meinen jährlichen Autoverbrauch. Ich fahre mit dem Auto jeden Tag zur Arbeit und sage am Ende des Jahres, so, jetzt möchte ich der Umwelt gerne was zurückgeben und ich kompensiere die CO2-Emissionen, die ich dort ausgestoßen habe. Da gibt es CO2-Rechner, die im online kostenlos zur Verfügung stehen, die zum Beispiel dann die CO2-Emissionen meiner Fahrstrecke berechnen und mir gleich eine Kompensation anbieten. Ist es überhaupt sinnvoll, das zu tun? Oder was sagst du zu diesen privaten CO2-Rechnern?
Ich selber habe die natürlich irgendwo für mich einschätzend auch schon mal genutzt. Ich habe sie aber jetzt nicht vollumfänglich meine Emissionen dann kompensiert. Ich habe es schon auch mal bei Flügen genutzt, beziehungsweise bei betrieblichen Flügen war das teilweise gar nicht notwendig, weil die Unternehmen, wo ich dann gearbeitet habe, das auch für den Betrieb schon kompensiert haben. Ich denke, dass man natürlich schwerpunktmäßig bestimmte Bereiche so oder so betrachten kann. Also es gibt Bereiche, wo man Möglichkeiten hat, einfach in seinem eigenen Verhalten, in seinem eigenen Konsumverhalten schon stark dann zu mindern. Und in anderen Bereichen, jetzt Flugreisen sind sicherlich ein Beispiel, dann man eigentlich wenig Möglichkeiten hat, da zu mindern, abseits von solchen Kompensationsmaßnahmen. Ob man das will, ob man sich das leisten kann, ob das jemand anders für einen übernehmen kann, ob das in gewissen Paketen vielleicht schon sogar drin ist, das ist einerseits sehr unterschiedlich. Also manchmal ist das sehr niederschwellig durch ein Häkchen setzen möglich. Ich weiß es bei Bahnreisen, dass ich das dann über viel Reisen kriegt man manchmal dann solche Sachen quasi schon Add-on oben drauf, ohne dass man da ziemlich viel machen muss. Ich glaube mit 100% erneuerbarem Strom oder ähnliches. Bei viel Reisenden wird das quasi dann teilweise schon automatisch oben drauf gepackt. Also es ist sehr unterschiedlich. Da kann ich keine direkten Empfehlungen jetzt geben. Für das, wo ich selber in Maßnahmen mal investiere oder wo ich Geld in die Hand nehme, das sind meistens dann doch schon eher Ökosystem-Renaturierungs- oder Naturschutzprojekte, wo ich weiß, dass ich für einen Primatenschutz, für Gorillas, für Orang-Utans oder andere dann gleichzeitig was und für den Waldschutz zum Beispiel gleichzeitig was tue. Das sind dann eher Conservation- oder Restoration-Ecology-Projekte, also in der Renaturierungsökologie oder im Naturschutzprojekte, wo man einen mehrfachen Nutzen generiert das dann ja zusätzlich der Klimaschutznutzen eigentlich eher ein Zusatznutzen ist zu dem Umwelt- oder Naturschutznutzen, den man generiert.
Es gab ja auch häufig die Debatte darüber, ob der persönliche CO2-Fußabdruck überhaupt sinnig ist. Da offensichtlich verschiedenste Lobbys sich das Konstrukt des persönlichen CO2-Fußabdrucks ausgedacht haben, um ihre Verantwortung in der Industrie auf den Endverbraucher abzuwälzen. Findest du aber dennoch, dass man schon wissen sollte, was man an CO2-Ausstoß hat persönlich und gegebenenfalls auch danach handeln? Also hat der Einzelne überhaupt die Möglichkeit, für den Klimaschutz mit seinem geringen CO2-Fußabdruck im Gegensatz zu der Industrie etwas zu tun?
Also ich konnte mir jetzt auch nicht aussuchen, dass ich in Deutschland geboren werde oder mir den Sudan stattdessen aussuchen. Also in gewissem Sinne ist es natürlich schon richtig, wo wir jetzt wie geboren werden auf diesem Planeten, können wir uns vorher nicht wirklich aussuchen. Also wir kriegen natürlich teilweise die Systeme auch frei Haus geliefert, die uns umgeben. Trotzdem sind wir natürlich irgendwo auch Akteure. Wir können Pioniergeist beweisen, wir können vorangehen. Und so würde ich das auch vielleicht sehen. Also ich glaube schon, dass die Nationalstaaten und dass die Industrie und dass die nationalen Ökonomien da schon die höhere Verantwortung in vielen Teilen haben, die Produzenten, weil man sich das halt nicht unbedingt aussuchen kann. Umgekehrt glaube ich aber schon, gerade wenn man in wohlhabenden Ländern aufgewachsen ist, hat man durchaus auch dann viel mehr Freiheitsgrade, bestimmte Dinge zu tun oder zu lassen, umgekehrt. Und ich glaube, dass das Lassen ist, glaube ich, eher das Problem und nicht das Tun. Also ich glaube, dass viele Menschen quasi eher Schwierigkeiten haben, bestimmte Dinge nicht zu tun, also an dem Lebensstil und an dem Lebensstandard teilzuhaben. Also man fühlt sich dann eher, dass man von der Teilhabe abgehängt ist, als dass man teilnimmt. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem. Also es ist für die Einzelnen eher schwierig, denke ich, weil wenn man sehr stark suffizient, wenn man sehr stark reduziert und runterfährt, dann kann man das Gefühl haben, dass man auch nicht so stark an der Gesellschaft teilhaben kann. Da sind wir, denke ich, dann auch wieder eigentlich eher alle gefordert, dass wir auch für ressourcenarme, für ressourcenleichte Teilhabeformen uns einsetzen. Das ist sicherlich im Bereich, ich weiß nicht, wie Urban Gardening Aktivitäten zum Beispiel, wo man versucht, die Fahrten, Transportwege für Nahrungsmittel zu verkürzen und kleinräumige lokale Kreisläufe und auch sich darüber zu informieren. Das sind gute Beispiele, wo es auch Anfänge gibt, auch in Deutschland, um entsprechend aktiv zu werden und auch Teilhabe zu ermöglichen in ressourcenleichten und treibhausgasschonenden oder armen Systemen. So. Das heißt, ich glaube, meistens ist es eine gemeinsame Aufgabe. Also der Einzelne kann, glaube ich, sehr wenig leisten. Entweder von der Wirtschaft und von der Politik oder dann doch durch Community Action, durch Gemeinschaftsbildung, die das gemeinsam macht.
Gut, ich würde nochmal zusammenfassen. Also Kompensation hat Vor- und Nachteile. Es gibt Projekte, die nicht so wahnsinnig gut dastehen. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, ohne Kompensation wäre keiner vorangegangen. Dadurch diese Lücke in den Gesetzeslagen quasi noch nicht die Verpflichtung auf staatlicher Ebene vorstand. Privat, persönlich kann man auch was machen. Man sollte aber darauf achten, dass quasi nicht nur dieser Klimaaspekt im Fokus steht, sondern vielleicht auch den ein oder anderen weiter gefassten Umweltschutzgedanken mit aufnimmt und nicht nur aus schlechtem Gewissen heraus, oh Gott, ich bin in Urlaub geflogen, ich muss meine CO2-Emissionen kompensieren, sondern auch mit dem Gedanken heraus, wirklich was Gutes für die Umwelt zu tun und die Ökosysteme zu stärken. Und damit hat keiner was verbrochen und es ist allem was Gutes getan. Und ich würde sagen, das ist ein gutes Abschlusswort. Schön mit Grünzeug gegen die Apokalypse.
Ja, vielen Dank. War ein sehr spannendes Gespräch. Dankeschön.
Vielen Dank, Jakob, für deinen Besuch, für deinen tollen Redebeitrag. Auch danke dir, Sarah, dass du da warst.
Gerne.
Und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao. Ja.
Ciao.
Grünzeug gegen die Apokalypse. Der Klimapodcast der Hochschule Zittau-Görlitz. Die Umsetzung des Podcasts wird unterstützt durch die Projekte Integriertes Klimaschutzkonzept für die Hochschule Zittau-Görlitz, gefördert durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, KMU-Klimadeal, gefördert durch die Deutsche Bundesstiftung Umwelt, sowie im Rahmen des Sustain University Grid 65, Wissen nachhaltig vernetzt, Teilprojekt Sustainable Business Hub der Hochschule Zittau-Görlitz, gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung.